NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Willkommen zum Echo des Tages. Ist TTIP de facto gescheitert, wie Sigmar Gabriel meint? Der deutsche Wirtschaftsminister hat heute Unterstützung aus Paris bekommen. Und Kritiker des Handelsabkommens dürften schon mal die Sektflaschen kaltgestellt haben. Wir berichten und kommentieren. Die weiteren Themen. Steuerdumping. Apple soll 13 Milliarden Euro zurückzahlen. Hartz IV. Die Regelsätze sollen leicht steigen. Finanzen. Das NRW-Verfassungsgericht erklärt den Kommunalsoli für rechtens und Arztbesuche. Patienten beklagen eine Zweiklassenmedizin bei der Terminvergabe. Und wir beginnen in Paris. Mehr Wohlstand, mehr Wachstum, mehr Jobs. Damit haben die Befürworter von TTIP geworben. Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA werde für beide Seiten zum Wirtschaftsmotor. Kritiker dagegen machen eine andere Rechnung auf. Verbraucherstandards würden sinken, dubiose Schiedsgerichte könnten die öffentliche Justiz aushebeln zugunsten von Konzerninteressen. Jetzt, so scheint es, geht TTIP die Luft aus. Die französische Regierung forderte heute einen Stopp der Verhandlungen. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Frankreich macht Dampf. Schon lange nervt es die französische Regierung und auch den Präsidenten, wie die Verhandlungen laufen. Heute hörte man von François Hollande sehr klare Worte. Die Verhandlungen sind festgefahren. Die Positionen wurden nicht respektiert. Es herrscht ein offensichtliches Ungleichgewicht, sagte der Präsident in einer Rede vor den versammelten Botschaftern, die Frankreich in der Welt vertreten. Hollandes Botschaft war unmissverständlich. Die Verhandlungen werden sicherlich nicht bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Noch deutlicher als Hollande war zuvor der für den Außenhandel zuständige Staatssekretär geworden.
Les Américains ne donnent rien. Ou alors des miettes.
Die Amerikaner bewegen sich keinen Millimeter. Sie werfen uns höchstens Krümel zu. Eine Krümeltaktik, die zumindest Frankreich nicht mehr akzeptieren will. Frankreich ist der Meinung, dass diese Verhandlungen gestoppt werden müssen und dass es keine Treffen mehr zwischen den Unterhändlern geben soll, sagt Matthias Fickel, und er meint es sehr ernst damit. Seit geraumer Zeit kritisieren die Franzosen das Verhalten ihrer amerikanischen Gesprächspartner jenseits des Atlantik. Nun hat Fickel angekündigt, dass er die EU-Kommission auffordern wird, die Verhandlungen zu stoppen. Ich werde bei dem Treffen der EU-Wirtschafts- und Handelsminister Ende September in Bratislava im Namen Frankreichs beantragen, dass die Verhandlungen nicht fortgesetzt werden. Frankreich hat genug. Schon lange steht der für TTIP zuständige Staatssekretär dem Abkommen kritisch gegenüber. Bereits im Mai sagte Fickel, der perfekt Deutsch spricht, in einem Exklusivinterview dem ARD-Studio Paris:
Die Amerikaner haben in keinem Bereich akzeptiert, sich zu öffnen und auf die europäischen Vorschläge einzugehen.
Die mangelnde Transparenz ist den Franzosen ebenso ein Dorn im Auge wie die Weigerung, dass auch kleine und mittlere Unternehmen aus Europa Zugang zu den amerikanischen Märkten erhalten können. Was nützt TTIP, wenn davon nur die Amerikaner profitieren? Schwierig auch die Sache mit den Schiedsgerichten bei Streitfragen. Europa will einen Handelsgerichtshof, die USA wollen das nicht.
Wir möchten, dass in der Zukunft dieser Hof ein multilateraler Hof wird, dass es keine privaten Gerichte mehr gibt, sondern öffentliche Gerichte mit öffentlichen Richtern, die auch von öffentlichem Geld bezahlt werden. Das heißt, dass sie unabhängig sind. Die Vereinigten Staaten wollen heute darüber nicht diskutieren. Es ist ihr Recht, aber es ist auch unser Recht, die Konsequenzen daraus zu ziehen, wenn es so weitergeht.
Wie es aussieht, geht es nicht mehr lange weiter. Innerhalb der Sozialistischen Partei ist TTIP ohnehin ein rotes Tuch. Der ehemalige Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg sagte nach dem Stopp aus Frankreich nur: Super Sache, das.
C'est une très bonne chose.
Soweit Barbara Kostolnik aus Paris. In Deutschland hatte Wirtschaftsminister Gabriel schon zuvor eine Art kurze Grabrede auf TTIP gehalten. Das Abkommen sei de facto gescheitert, meinte Gabriel, der heute noch einmal nachlegte. Aus Berlin, Matthias Zahn.
Keine der wesentlichen Fragen zwischen der EU und den USA sei nach dreijährigen Gesprächen auch nur im Ansatz geklärt, sagte Wirtschaftsminister und SPD-Chef Gabriel. Die in diesem Jahr angepeilte Einigung sei daher nicht möglich, es sei denn, so Gabriel weiter, man wolle sich den Amerikanern unterwerfen. Er glaube, die USA hätten TTIP aktiv beendet.
Es gibt zwischen den USA und uns einen massiven Konflikt. Der dokumentiert sich in der Unwilligkeit der Vereinigten Staaten, auf die Minimalstandards der Europäischen Union einzugehen.
Die Kritik aus den Reihen der Union wies der SPD-Chef zurück. Er hätte sich gewünscht, so Gabriel, dass wenigstens einige, die sich nun melden, auch in den letzten drei Jahren öffentlich für den Freihandel geworben hätten. Ganz anders als bei TTIP sei die Situation aber beim Abkommen mit Kanada, CETA. Dies sei ein gutes Abkommen und ein Schutz vor einem schlechten TTIP. Gabriel sagte, er erwarte daher beim SPD-Konvent im September eine Zustimmung zu diesem Handelsvertrag.
Der Gegenwind gegen TTIP wird also stärker in Frankreich und in Deutschland. Doch die EU lässt sich davon bisher wenig beeindrucken. Brüssel will mit den USA weiter verhandeln. Aus Brüssel Kai Küstner.
Auch wenn innerhalb der Bundesregierung und nun auch der französischen bereits Grabreden auf das Freihandelsabkommen namens TTIP gehalten werden, in Brüssel versucht man dagegen zu halten und klarzustellen, dass man keineswegs daran denke, die Gespräche mit den USA abzubrechen.
Quand on négocie pour aboutir.
Wenn wir verhandeln, dann verhandeln wir, um zu einem Abschluss zu kommen, unterstrich jetzt der Chefsprecher der EU-Kommission Margaritis Ginas, der bereits nach den Äußerungen von Bundeswirtschaftsminister Gabriel betont hatte, der Ball rollt weiter. Die EU-Kommission führt stellvertretend für die Einzelstaaten die Gespräche mit den USA. Nun ist es kein Geheimnis, dass sich EU und USA in entscheidenden Fragen bislang wenig angenähert haben. Nicht nur was die umstrittenen Schiedsgerichte angeht, vor denen Investoren nach dem Willen der Amerikaner notfalls auch Staaten verklagen können. Auch Handelskommissarin Malmström spricht davon, dass die Verhandlungen schwierig seien. Für gescheitert hält sie sie allerdings nicht. Aus Sicht der EU-Kommission macht TTIP nicht nur wirtschaftlich Sinn, sondern auch strategisch.
We need a like-minded partner.
Wir brauchen einen gleichgesinnten Partner, der weitgehend unsere Ansichten Demokratie und Rechtsstaat betreffend teilt, stellte EU-Chefverhandler Barcero nach Abschluss der jüngsten Gesprächsrunde im Juli klar. Nach Ende der Sommerpause sind weitere Verhandlungen geplant. Trotz der jüngsten Äußerungen aus Frankreich ist überhaupt nicht ausgemacht, dass die wirklich gestoppt werden. Dass bis Ende des Jahres ein fertiges Abkommen auf dem Tisch liegt, danach sieht es allerdings auch nicht aus. Und damit bleibt die Zukunft von TTIP weiter in der Schwebe.
Auch wenn Brüssel weiter verhandeln will, die Aussichten für ein Handelsabkommen mit den USA sind seit den Äußerungen aus Paris drastisch gesunken. Und auch der deutsche Wirtschaftsminister hat daran seinen Anteil. Gabriel handelt falsch, meint Thorsten Huhn in seinem Kommentar.
Was ist das für ein Wirtschaftsminister, der die Interessen der deutschen Wirtschaft nicht vertritt, der ein internationales Abkommen für gescheitert erklärt, bevor die Verhandlungen in der Endrunde sind, geschweige denn abgeschlossen? Sigmar Gabriel handelt nicht mehr als Bundeswirtschaftsminister, sondern allein als SPD-Vorsitzender. Um aus dem 20%-Ghetto herauszukommen und die Stimmung in seiner Partei zu verbessern, hört er auf die Stimmen aus dem linken SPD-Lager und wendet sich gegen das transatlantische Handelsabkommen TTIP, das er bislang immer verteidigt hat. Natürlich ist es frustrierend, dass es nach 3 Jahren bei den Verhandlungen offensichtlich kaum Fortschritte gibt. Und natürlich kann sich Europa nicht den USA unterwerfen, wie Gabriel heute sagte. Er wirft den Amerikanern vor, sie zeigten keinerlei Bereitschaft, auf die Europäer zuzugehen. Das mag alles sein. Aber noch sind die Verhandlungen gar nicht beendet, noch wird weiter gerungen, noch kann man weiter versuchen, zu einem Kompromiss zu kommen. Und deswegen habe ich für den Schwenk von Sigmar Gabriel kein Verständnis, ich halte ihn für grundfalsch. Deutschland ist ein wohlhabendes Land. Das verlangt es zu einem maßgeblichen Teil seinen höchst erfolgreichen Exporten. Die USA sind unser größter Handelspartner. Eine enge Partnerschaft mit den Amerikanern liegt also in unserem Interesse. Dass bei den Verhandlungen beide Seiten aufeinander zugehen müssen, ist völlig klar. Doch bei einem so schwierigen Thema, bei dem sich sehr unterschiedliche Traditionen und Sichtweisen gegenüberstehen, ist doch klar, dass es lange dauern kann, bis man sich einer Einigung nähert. Dazu muss man bis zur letzten Minute versuchen, sich näher zu kommen, um schließlich ein Ergebnis zu erzielen. Es bringt nichts, schon vorher zu sagen, die wollen ja gar keinen Kompromiss, die verlangen, dass wir uns ihnen unterwerfen. Gerade der verantwortliche Wirtschaftsminister darf nicht frühzeitig die Flinte ins Korn werfen. Aber Gabriel agiert hier eben nicht als Minister, der für die Handelspolitik verantwortlich ist, sondern als Parteichef. Das finde ich nicht in Ordnung. Denn wenn wir es nicht einmal schaffen, mit den Amerikanern ein faires Handelsabkommen abzuschließen, wie soll es dann mit anderen Staaten gehen, die uns politisch noch fremder sind? China etwa? Wenn sich die USA mit asiatischen Staaten auf Handelsverträge einigen, dann könnten Europa und somit auch Deutschland unter Druck geraten, sich diesen Bedingungen zu beugen. Da ist es allemal besser, wenn die Europäer die Standards mit den USA vereinbaren. Um es klar zu sagen, natürlich besteht das Risiko, dass TTIP scheitert. Es sieht im Moment tatsächlich so aus, als ob das Abkommen nicht mehr allzu viele Chancen hat. Doch versuchen muss man es bis zur letzten Minute, denn gerade für die Exportnation Deutschland ist es von großer Bedeutung und kann unseren Wohlstand sichern.
Thorsten Huhn kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Ein ordentlicher Rabatt bei den Steuern gehört seit langem zu den Methoden, mit denen einige Staaten große Konzerne ins Land zu locken versuchen, zum Beispiel Irland und Apple. Bis zu 13 Milliarden Euro an Körperschaftssteuern hat Irland offenbar dem amerikanischen Konzern quasi geschenkt. So sieht es jedenfalls die EU-Kommission. Und weil dieser ganz spezielle Steuerdeal unrechtmäßig war, soll Irland die Milliarden von Apple zurückfordern. Aus Brüssel Sebastian Schöbel.
Margrethe Vestager hält sich nicht mit langer Vorrede auf. Die Wettbewerbskommissarin tritt am Mittag in Brüssel vor die Medien und kommt sofort zum Punkt.
Apples tax benefits in Ireland are illegal.
Apples Steuervorteile in Irland sind illegal, so Vestager. Ein Satz, der das US-Unternehmen Milliarden Euro kosten könnte. 13 Milliarden, um genau zu sein.
Plus interest.
Plus Zinsen, fügt die Dänin Vestager hinzu. Dieses Geld soll der irische Staat von Apple nachfordern. Steuern, die jahrelang nicht gezahlt wurden. Und zwar mit Wissen der irischen Regierung. Die hat schon vor Jahren die Unternehmensbesteuerung so gestaltet, dass Konzerne wie Apple ihre Profite am Fiskus vorbeischleusen können. Ein Standortvorteil für Irland. Allerdings zum Nachteil der öffentlichen Kassen anderer EU-Länder und Apples Wettbewerbern, sagt die EU-Kommission. Und das ist ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht, so Vestager.
Member States.
Kein EU-Land darf Firmen unfaire Steuervorteile genehmigen, egal ob sie aus der EU kommen oder dem Ausland, ob sie groß sind oder klein oder Teil eines Konzerns.
Large or small, part of a group or not.
Denn das ist unerlaubte Staatsbeihilfe. Irland soll nun insgesamt 13 Milliarden Euro Steuern von Apple nachfordern. Zwei Tochterunternehmen des Konzerns stehen im Fokus der Kommission. Apple Europa und Apple Sales International, beide zuständig für das Apple-Geschäft außerhalb der Vereinigten Staaten. Beide haben laut EU-Kommission jahrelang den Großteil ihrer Einnahmen an sogenannte Verwaltungssitze überwiesen. Firmen, die nur virtuell existieren, im Nirgendwo und die auch keine Steuern zahlen müssen. Jedenfalls erlaubt das die irische Steuergesetzgebung, erklärt Kommissarin Vestager. Mit dem Ergebnis, dass der tatsächliche Steuersatz der beiden Apple-Töchter in Irland extrem niedrig war. Zum Teil weniger als 1%. 2014 waren es sogar nur 0,005%, rechnet Vestager vor.
Which means that even less was paid in taxes.
Das heißt, Apple hat für jede Million Euro, die es außerhalb der USA verdient hat, 50 Euro Steuern gezahlt.
It was 50 Euros per million in profits.
Ob Apple am Ende tatsächlich 13 Milliarden Euro an Irland zahlen muss, ist unklar. Der Konzern aus Kalifornien wird gegen die Kommissionsentscheidung vor Gericht ziehen. Das Verfahren sei, Zitat, grob unfair gewesen, so ein Apple-Jurist.
Er galt als der Jungstar der französischen Regierung. Wirtschaftsminister Macron, 38 Jahre alt, ein beliebter Reformer. Doch jetzt ist Macron zurückgetreten. Der Grund sind offenbar eigene Ambitionen auf das Präsidentenamt. Aus Paris, Kerstin Gallmeier.
Der Rücktritt war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und so dürfte Präsident Hollande das Gesuch seines Wirtschaftsministers wenig überrascht haben. Dabei war es der Staatschef höchstpersönlich gewesen, der ihn vor 2 Jahren ins Kabinett gehievt hatte. Macron, der 38-jährige Parteilose und frühere Investmentbanker, war der Jungstar der Regierung. Mit ihm hatte sich der Präsident für einen sozialliberaleren Wirtschaftskurs entschieden. Macron lockerte mit einer Reform unter anderem die Sonntagsarbeit und öffnete Frankreichs Straßen für Fernbusse. Auch die umstrittene Reform des Arbeitsrechts hatte Macron mit beeinflusst. Immer wieder allerdings hatte er im eigenen sozialistischen Lager für Unmut gesorgt, etwa mit Kritik an der 35-Stunden-Woche. In den vergangenen Monaten waren Spekulationen über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur des umtriebigen Ministers laut geworden. Im Frühjahr hatte er eine eigene reformorientierte Bewegung gegründet, die er weder links noch rechts verortet wissen wollte. Ob Macron nun tatsächlich ins Rennen um die nächste Präsidentschaft gehen wird, ist noch nicht sicher. Fest steht nur, derzeit schneidet der scheidende Wirtschaftsminister in Beliebtheitsumfragen deutlich besser ab als der Präsident.
Knapp 6 Millionen Menschen in Deutschland beziehen Hartz IV. Und die meisten von ihnen können ab dem kommenden Jahr mit mehr Geld rechnen, jedenfalls ein bisschen mehr. Wie heute bekannt wurde, will die Bundesregierung die Regelsätze anheben, was für alleinstehende Hartz-IV-Empfänger genau 4 Euro mehr im Monat bedeutet. Dagmar Pepping.
Alleinstehende Langzeitarbeitslose sollen ab dem 1. Januar 409 statt 404 Euro im Monat erhalten. Für Paare steigt der Regelsatz ebenfalls leicht von 364 auf 368 Euro pro Partner. Viel zu niedrig, kritisieren Sozialverbände. Beschämend, sagt Linken-Chefin Kipping. Sie wirft Sozialministerin Nahles vor, das Existenzminimum mit allen Tricks kleinzurechnen. Einen Neustart bei der Berechnung ohne Schummeleien fordern die Grünen. Die größte Steigerung, nämlich 21 Euro pro Monat, sind laut Gesetzentwurf für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren vorgesehen. Sie würden künftig 291 statt 270 Euro pro Monat erhalten. Kinder unter 6 Jahren erhalten im Gegensatz dazu keine Hartz-IV-Erhöhung. Diese Nullrunde sei völlig indiskutabel, kritisiert das Deutsche Kinderhilfswerk. Alle Kinder bräuchten dringend höhere Regelsätze. Die Regelsätze für Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger müssen alle 5 Jahre neu berechnet werden, sobald die Ergebnisse der sogenannten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe vorliegen. Dabei ermittelt das Statistische Bundesamt die Einkünfte und Ausgaben einkommensschwacher Haushalte.
Es ist eine Schattenwelt, über die wenig bekannt ist. Viele Flüchtlinge in Deutschland arbeiten schwarz. Wie viele es sind, darüber gibt es nur Schätzungen. Die Annahmen von Wissenschaftlern, Sozialarbeitern und Flüchtlingshelfern schwanken zwischen 10% und 50%. Oft werden die Flüchtlinge ausgebeutet, wie Recherchen von NDR Info ergeben haben. Elisabeth Weitz hat mit Flüchtlingen gesprochen.
Morgens am Busbahnhof in Hamburg. Toni Nikema, der eigentlich anders heißt, ist vor knapp 2 Jahren aus Burkina Faso nach Deutschland geflohen. Seitdem wartet er auf die Entscheidung für oder gegen seinen Asylantrag und arbeitet immer wieder schwarz.
Je nachdem, was ich finde, arbeite ich ungefähr von 9 bis 20 Uhr. Da verdiene ich 25 bis 30 Euro am Tag, manchmal noch weniger. Ich habe ja keine andere Wahl. Diese Ausbeutung würde es nicht geben, wenn ich eine Arbeitserlaubnis hätte. Die können uns ausnutzen und unter Druck setzen, weil sie wissen, dass wir keine Papiere haben.
Er fährt nach Sachsen-Anhalt. Dort hat er einen Behördentermin. Dort ist er eigentlich gemeldet und hat auch einen Platz in einer Unterkunft. Toni Nikema aber lebt lieber auf eigene Kosten für 150 Euro im Monat in Hamburg auf einer Matratze. Hier gäbe es mehr Möglichkeiten für Jobs, sagt er. Dabei werde er aber immer wieder ausgenutzt. Solche Geschichten hört Rüdiger Winter von der Beratungsstelle Migration und Arbeit des DGB in Hamburg häufig.
Also wir hören von Fällen mit einer Entlohnung von unter 6 Euro, 3 Euro. Und wir hören von Fällen, bei denen Arbeitgeber die Zahlung des Lohnes verweigern mit der Angabe, sie können das gar nicht verbuchen, weil kein Aufenthaltsstatus besteht.
Nur selten trauen sich die Betroffenen dann zu sprechen. Zu groß ist die Angst, den Job oder gar die Chance auf Asyl zu verlieren. Im niedersächsischen Neuwulmsdorf haben nun aber ein paar Männer gegen einen ehemaligen Mitarbeiter ihrer Unterkunft ausgesagt. Die Polizei ermittelt. In der Info liegen schriftliche Aussagen der Flüchtlinge vor. Danach soll der Mann versucht haben, den Bewohnern gegen Provision, Schwarzarbeit und anderes zu vermitteln. Zitat:
Ich bat Herrn A. darum, mir bei der Suche nach einer Arbeitsstelle zu helfen. Herr A. bat mir an, eine unangemeldete Stelle in einer Diskothek auf der Reeperbahn anzunehmen, das heißt also Schwarzarbeit. Als Gegenleistung sollte ich jedoch die Hälfte des Gehalts an ihn abgeben. Dazu war ich nicht bereit.
Nach den Beschwerden der Bewohner sei der Mitarbeiter sofort entlassen worden, schreibt der Unterkunftsbetreiber Human Care. Das Unternehmen stellte Strafantrag. Gegenüber NDR Info weist der frühere Mitarbeiter alle Vorwürfe zurück. Die Sozialarbeiterin Julia Schmidt arbeitet seit 10 Jahren mit Flüchtlingen. Sie möchte unerkannt bleiben.
Gerade zwischen Leuten mit Migrationshintergrund finden oft Vermittlungen statt. Und natürlich gibt es auch welche, die für die Vermittlung kassieren. Für alles, was sie machen, wollen sie Geld. Wenn sie denen Arbeit vermitteln, möchten sie Geld haben. Wenn sie eine Wohnung vermitteln, möchten sie Geld haben. Sie arbeiten viel in Küchen, viel auf Baustellen, viel, wo sie nicht im Vordergrund auftreten.
Der Zoll greift tatsächlich bundesweit lediglich ca. 10 Flüchtlinge pro Monat bei der Schwarzarbeit auf. Wissenschaftler der Universitäten Tübingen und Linz kommen dagegen zu einem anderen Ergebnis. Nach ihren Hochrechnungen arbeiten derzeit etwa 300.000 Flüchtlinge ohne gültige Papiere. Belastbare Zahlen gibt es also keine aus der Schattenwelt, aber viele Beispiele.
Die Starken sollen den Schwächeren finanziell unter die Arme greifen. Das ist das Grundprinzip des sogenannten Kommunalsoli in Nordrhein-Westfalen. Die wohlhabenderen Städte und Gemeinden werden damit verpflichtet, zur Sanierung der notleidenden Kommunen einen Beitrag zu leisten. Gegen diese verordnete Solidarität hatten über 70 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen geklagt. Doch der Verfassungsgerichtshof in Münster urteilte heute im Sinne der Landesregierung. Der Soli ist rechtens. Stefan Plauscher über das Urteil und die Reaktionen darauf.
Daniel Zimmermann ist Bürgermeister von Monheim. Die kleine, aber reiche Stadt südlich von Düsseldorf muss seit Jahren das mit Abstand meiste Geld in den großen Solidartopf einzahlen. 27 Millionen Euro sind es allein in diesem Jahr. Im kommenden Jahr werden es 33 Millionen sein. Aus Sicht des Monheimer Bürgermeisters ist der Kommunalsoli nicht nur ungerecht, weil er gutes Haushalten nachträglich bestrafe. Die Umlage blockiere auch dringend notwendige Investitionen.
Wir haben große Investitionsvorhaben in Monheim. Wir werden bis 2019 60 Millionen Euro in unsere Schulgebäude investieren. Wir bauen Glasfaserleitungen. Wir müssen die städtische Infrastruktur erneuern. Und all das kostet Geld. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen hier ihre Steuern in der Erwartung, dass das Geld auch hier eingesetzt wird. Dass aber 90% dieser Mittel abfließen, das halten wir für ungerechtfertigt.
Am Vormittag hatte das NRW-Verfassungsgericht die seit 2014 existierende Solidaritätsumlage ohne Wenn und Aber durchgewunken. Rund 90 Millionen Euro müssen die finanziell starken Städte in Nordrhein-Westfalen seitdem jährlich in den Soli einzahlen. Finanziell notleidende Kommunen werden damit unterstützt. Aus Sicht der Verfassungsrichter ist daran nichts auszusetzen. Angesichts der finanziellen Situation vieler Kommunen sei die Solidaritätsumlage notwendig, die Ausgestaltung verfassungskonform, die Belastung für die Städte zumutbar. Kurzum,
die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.
NRW-Innenminister Ralf Jäger reagierte heute erfreut auf das Urteil aus Münster. Auch aus seiner Sicht wird keine der Zahlerstädte mit der Solidaritätsumlage überfordert.
Diese Solidaritätsumlage greift ja nur bei den Kommunen, die mehr Einnahmen haben als Ausgaben. Und nur 25%, also nur ein Viertel dieses Überschusses, wird tatsächlich über die Solidaritätsumlage abgegriffen. Im Übrigen ist es auch so, dass es nicht ärmere und reichere Kommunen gibt, weil der eine sparsamer ist als der andere, sondern weil es unterschiedliche Ausgangssituationen gibt, beispielsweise hohe Arbeitslosigkeit. Und wir müssen dafür sorgen, dass keiner durchs Netz fällt, nur weil eine schlechte Ausgangssituation da ist.
Unmittelbar nach dem heutigen Richterspruch beschloss das Landeskabinett eine sogenannte dritte Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, mit dem die finanzielle Situation der Kommunen in NRW verbessert werden soll. Der Kommunalsoli ist Teil dieses Stärkungspaktes. Welche Städte sich an dieser dritten Stufe beteiligen werden, ist noch nicht bekannt. Aus dem Kreis der Kommunen kamen heute nicht nur negative Reaktionen, Zustimmung natürlich bei den Städten, die Geld aus dem Solidartopf bekommen. Ulla Brombeis, Vorsitzende des Finanzausschusses der Stadt Mönchengladbach.
Wir sind natürlich froh darüber. Für Mönchengladbach als Nachbarkommune kann das nur gut sein, dass wir weiter diese Solidarität bekommen. Ich habe das aber auch nicht anders erwartet, weil in der Bundesrepublik gilt ja immer noch der Grundsatz der Herstellung gleicher Lebensverhältnisse.
Daniel Zimmermann, den Bürgermeister aus Monheim, wird das alles nicht beruhigen. Die Stadt Monheim will jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht weiterklagen.
Am Sonntag wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen liegt die SPD vorn. Ministerpräsident Sellering hat danach gute Chancen, die Koalition mit der CDU fortzusetzen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass eine Partei zu den Wahlsiegern gehört, die bisher noch nicht im Landtag vertreten war. Die AfD könnte nach den Umfragen drittstärkste Kraft werden. Wie umgehen mit den Rechtspopulisten? Mit welchen Themen will die SPD punkten? Darüber hat NDR Info heute mit Ministerpräsident Sellering gesprochen. Gerd Wolf fasst das Interview zusammen.
Nur einmal während des Interviews wurde Erwin Sellering emotional. Als es um die Anpassung der Renten in Ostdeutschland ging, um die zurzeit wieder in der Berliner Koalition gerungen wird.
Und ich kann die CDU nur warnen, in dieser wichtigen Frage für Ostdeutschland ein zweites Mal wortbrüchig zu werden. 2009 hat es schon in der Koalitionsvereinbarung damals gestanden zwischen CDU und FDP. Passiert ist nichts. Das wäre verheerend für das politische Klima in ganz Deutschland, aber vor allem in Ostdeutschland. Ich kann die CDU nur davor warnen.
Die entsprechende Koalitionsvereinbarung müsse umgesetzt werden, forderte Sellering. Letztlich laufe es darauf hinaus, dass das Vorhaben aus Steuergeldern finanziert werden müsse, wenn die Mittel der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichten. Sellering zog in dem Interview mit NDR Info eine positive Bilanz der rot-schwarzen Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern.
Arbeitslosigkeit ist halbiert, über 50.000 neue Arbeitsplätze. Wir haben keine neuen Schulden aufgenommen seit 2006, sondern stattdessen zurückgezahlt, fast 1 Milliarde. Wir haben unseren Einsatz für die Kinder in den Kitas haben wir verdoppelt. sodass ich insgesamt den Eindruck habe, und das sagen ja auch die Umfragen, dass die Menschen mit dieser Regierung zufrieden sind.
Aber die Umfragen sagen eben auch, dass die AfD über 20% der Stimmen holen könnte, gespeist wohl vor allem aus der Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Die AfD, findet Sellering, sei eine Partei, die Unzufriedenheit verstärke, aber nicht zur Lösung von Problemen beitrage.
Wenn Menschen unzufrieden mit der Demokratie sind, dann muss man sich immer fragen, wie können wir denn stärker für die Demokratie werben? Demokratie besteht darin, dass man gemeinsam Lösungen diskutiert und dass am Ende die Mehrheit entscheidet und nicht eine Minderheit rufen kann, wir sind das Volk und ihr müsst jetzt tun, was wir wollen.
Erwin Sellering wiederholte seine Kritik am Credo der Kanzlerin am Wir schaffen das. Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern erfolgreich sei, die Integrationsherausforderungen zu bewältigen, es seien nun viele Menschen ins Land gekommen mit unterschiedlichen Auffassungen zur Rolle von Mann und Frau oder zur Bedeutung von Religion.
Wir haben eine Zeit lang ein Klima in Deutschland gehabt, dass man diese berechtigten Bedenken, die bestehen, dass man die nicht äußern konnte, das halte ich für sehr gefährlich. Und da hat die Kanzlerin leider zu beigetragen, indem sie den Eindruck erweckt hat, als sei das eine hochmoralische Frage, die man nur in eine Richtung beantworten könnte. Und als ob alle, die da Sorgen trotzdem haben, als ob das eben Dummköpfe sind oder eben Rechtsextreme. Das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft.
Auch wenn das Thema Flüchtlinge nach den Umfragen das Wichtigste dieses Wahlkampfes ist, Mecklenburg-Vorpommern wirtschaftlich voranzubringen, sei das entscheidende Ziel für die kommende Legislaturperiode. Sollte er als Ministerpräsident bestätigt werden, will sich Sellering vor allem für höhere Löhne einsetzen. Er nannte die erneuerbaren Energien und die Gesundheitswirtschaft als wichtigste Wachstumsfelder für sein Land.
Warten auf einen Termin beim Facharzt, Wochen, manchmal Monate lang. Für viele Patienten ist dies immer wieder ein Ärgernis. Abhilfe schaffen sollten sogenannte Termin-Service-Stellen, die einen Arztbesuch innerhalb von 4 Wochen ermöglichen sollten. Wie diese Termin-Service-Stellen genutzt werden und wie zufrieden oder unzufrieden die Patienten damit sind, das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung jetzt untersuchen lassen. Ein Ergebnis: Der Unterschied zwischen Privat- und Kassenpatienten spielt bei der Terminvergabe nach wie vor eine große Rolle. Aus Berlin Martin Mayer.
Warten auf den Facharzt. Die Zweiklassenmedizin in Deutschland bleibt bestehen. Privatpatienten bekommen schneller einen Termin und müssen in der Praxis weniger Wartezeit mitbringen. Nur jeder 10. Privatversicherte muss sich mehr als 3 Wochen gedulden, ehe er einen Spezialisten sieht. Bei gesetzlich Versicherten sind es fast 3-mal so viele. Das ist ein Ergebnis der Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Die Studie zeigt aber auch, besonders groß ist der Ärger darüber nicht. Nur jeder 5. Deutsche findet, dass er zu lange auf einen Termin warten muss. Für den Kassenarzt Gassen ein Beleg, dass die Patienten zufrieden mit der ambulanten Versorgung sind. Freundlichkeit, Kompetenz und Vertrauen würden mit guten Noten bewertet, so Gassen. Nach seiner Auffassung zeigen die Daten auch, dass die Terminservicestellen überflüssig sind. Seit Beginn des Jahres hätten sie lediglich 61.000 Patienten vermittelt. Bei 1 Milliarde Arzt-Patienten-Kontakten im Jahr sei das verschwindend gering. Nur einen Trend kritisieren die Kassenärzte: die Tatsache, dass sich Patienten häufiger mit Lappalien selbst in die Notfallaufnahme der Krankenhäuser einweisen. Dafür vorgesehen ist eigentlich der Notdienst der niedergelassenen Mediziner. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die dafür zuständig ist, will deshalb eine Informationskampagne starten.
Über 290 Menschen starben bei dem schweren Erdbeben in Mittelitalien vor knapp einer Woche. 230 von ihnen kamen im Dorf Amatrice ums Leben. Italien trauert um die Opfer, aber über die Trauerfeier gab es Streit. Aus logistischen Gründen sollte die Feier zunächst auf einem Flugplatz stattfinden, doch Einwohner und Angehörige der Opfer protestierten. Jetzt haben sich die Trauernden auf einem Gelände etwas außerhalb des Ortes versammelt. Auch der Staatspräsident und der Ministerpräsident sind gekommen. Über die Trauerfeier in Amatrice berichtet Jan-Christoph Kisteler.
Ein Moment des Innehaltens mitten in der Katastrophe. Gleich am Anfang der Trauerfeier wurden die Namen aller Todesopfer vorgelesen, die in Amatrice und Umgebung bei dem schweren Erdbeben ums Leben gekommen waren. Die Särge von 37 der Opfer hatte man unter ein eilig aufgebautes Zeltdach gestellt. Daran hatten die Helfer eine Jesusfigur gehängt, die ihr Kreuz verloren hatte, im Hintergrund zusammengestürzte Gebäude. Viele Familien wollten ihre Toten lieber privat bestatten, aber die Bürger von Amatrice waren zahlreich gekommen. Sie hatten auf die Trauerfeier hier bestanden, am Ort der Katastrophe. Staatspräsident Sergio Mattarella war in die Erdbebenregion gekommen und Matteo Renzi, Italiens Ministerpräsident, um den Überlebenden nahe zu sein. Beide hatten keine Erklärungen abgegeben und sich demonstrativ nicht in die erste Reihe gesetzt, sondern standen mitten in der Trauergemeinde. Rund 2.900 Menschen haben in der Region ihre Wohnung verloren und müssen noch lange Zeit in Notunterkünften versorgt werden. An Wiederaufbau ist nicht zu denken. Noch immer werden Menschen vermisst. Deshalb ist auch die Zahl der insgesamt 292 Todesopfer des Erdbebens immer noch vorläufig.
Soweit der Bericht von Jan-Christoph Kitzler und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.